Miteinander reden ist ein Podcast, der vom gleichnamigen Programm mit Förderung der Bundeszentrale für politische Bildung realisiert wird. Bundesweit unterstützt das Förderprogramm Miteinander reden seit 2019 Projekte in ländlichen Regionen, die sich für eine lebendige Gesprächs- und demokratische Streitkultur einsetzen. Im Diskurs lernen wir einander kennen und stärken unsere demokratische Kultur. In diesem Podcast treffen wir Menschen, die in ihren Dörfern und Kommunen regionale Gesprächsräume zu kontroversen Themen schaffen und sprechen mit weiteren ExpertInnen darüber. Mit zunehmender Komplexität politischer Herausforderungen und der Notwendigkeit, Bürgerinnen und Bürger für demokratische Prozesse zu sensibilisieren, gewinnen Netzwerke in der politischen Bildung immer mehr an Bedeutung. Ein Fakt ist dabei unbestreitbar. Diese Allianzen sind entscheidend, um Wissen zu verbreiten, Ressourcen zu teilen und Projekte deutschlandweit, landesweit und kommunal zu vernetzen. Sie dienen als Fundament für eine effektive politische Bildungsarbeit. Doch wie funktionieren Netzwerke? Was macht sie aus? Und was gilt es zu beachten? Was bedeuten die geschmiedeten Verbindungen für die einzelnen Projekte im Rahmen von Miteinander reden? Wie können Projekte und Engagierte voneinander lernen und sich gegenseitig stärken? Fragen wie diese wurden auf dem diesjährigen Miteinander-Reden-Festival gestellt. Anfang Oktober kamen die Projektträgerinnen und Projektträger der mittlerweile 3 Miteinander-Reden-Förderrunden zusammen. Unter dem Motto Miteinander-Reden, Voneinander-Lernen, Zusammen-Feiern trafen sie sich im Volksbad in Jena, diskutierten gemeinsam mit Expertinnen und Experten, lachten und lernten. Und ich habe mich auf die Suche nach Antworten begeben.
Also ich denke erstmal an Verbindungen, ich denke natürlich an Menschen und wie wichtig es ist, sich zu verbinden. Ne? Eine Vernetzung ist auch eine Art Umarmung für mich. Es ist vielleicht auf das Erste, also visuell nicht so notwendig, aber unglaublich wichtig, weil eine Umarmung kann ganz viel bewirken. Und da fühlen wir uns wieder wie Menschen. Mhm. Und dieses Gefühl zu haben, ist super notwendig.
Unser Projekt geht um Empowerment von Müttern im ländlichen Raum. Und wir haben mit einer ganz kleinen Gruppe angefangen. Es war uns wichtig, dass wir ein Safe Space haben, also dass wir einfach einen Ort haben, wo wir uns untereinander austauschen können zu verschiedenen Themen. Wir haben gemerkt, dass sozusagen in diesem kleinen Raum, dass wir dann auch ein sehr starkes Netzwerk gebildet haben, das dann über die Grenzen dieser kleinen Gruppe hinausgewirkt hat. Und wir hoffen sehr, dass das Projekt weitergehen kann, weil wir gemerkt haben, dass wir in dieser kleinen Gruppe doch relativ viel in dem Dorf bewirken können.
Ich schätze daran, dass das Gemeinsame, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass wir gemeinsam mehr schaffen als alleine.
Kennst du nicht jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt? Und da wird man meistens fündig. Ich ziehe aus Netzwerken immer ganz viel, eben dieses, ich finde immer jemanden, der mir irgendwie weiterhelfen kann. Ich kann mich immer mit jemandem inhaltlich austauschen, Fragen stellen, auch mal was kritisch betrachten, irgendwas, woran ich gerade arbeite. Das finde ich so das Allerwichtigste daran.
Hallo, ich bin Luis, ich komme aus Venezuela und vor ein Jahr bin ich nach Deutschland gegangen. Seitdem lerne ich Deutsch. Ja, für mich persönlich, das ist mein Hauptziel. Und wegen der Frage glaube ich, die Netzwerke sind wie ein Skalpell. Also das bedeutet, die richtige Hand kann vielen Menschen helfen, aber in schlechte Hände darf oder kann ich sagen, konnte es gefährlich sein. Also.
Ich bin Sebastian von dem Projekt Mobile Dorfmitte und wir sind selber auch total vernetzt zwischen Brandenburg, Berlin und Thüringen. Und die Besonderheit hier ist einfach, zu hören, dass es 300 Projekte gibt, die ähnliche Sachen machen. Das ist einfach eine ganz tolle Geschichte. Und wir haben tatsächlich auch ein Projekt, was wir in einem Zoom-Call kennengelernt haben, dann auch nochmal nach Thüringen geholt und hatten dann tatsächlich nochmal eine Theateraufführung von einem zweiten Projekt. Und das ist einfach durch die Kraft dieser Netzwerke hier machbar gewesen.
Ich bin Ringo Krombe vom Kulturwerkstätten Johanneshof e.V. in Bockendorf im wunderschönen Sachsen. Und ohne unser Netzwerk wären wir jetzt noch nicht dort, wo wir jetzt gerade sind. Man braucht viele Fürsprecher bei Förderanträgen, bei der politischen Unterstützung und natürlich bei der Bewerbung der Veranstaltung. Also wenn das nicht weitergetragen wird in den Netzwerken, dann machen wir alles umsonst.
Ja, Netzwerke in ländlichen Räumen zu erschaffen ist, glaube ich, deshalb schwierig, weil alle Erwachsenen so sehr berufstätig sind mittlerweile und die Individualisierung immer weiter um sich greift. Was es da für eine Lösung für gibt, dazu bieten die Miteinander-Reden-Projekte vielleicht gute Anhaltspunkte, aus denen man viel lernen kann.
Okay, die Teilnehmenden des Miteinander-Reden-Festivals scheinen sich sehr einig zu sein. Es braucht starke Netzwerke, da sie eine effektive politische Bildungsarbeit ermöglichen und Projekten gleichzeitig die Möglichkeit bieten, voneinander zu lernen und sich zu stärken. Doch Netzwerke entstehen nicht von alleine. Sie erfordern einen stetigen Austausch und jede Menge Arbeit. Eine, die sich genau für solche Netzwerke stark macht, ist Barbara Mahnke vom Miteinander-Reden-Projekt Netzwerk Region Lage. Das ist ein Zusammenschluss von Vereinen, Initiativen und Kirchengemeinden des ländlichen Amtsbereichs Lage in Mecklenburg-Vorpommern. Barbara erklärt mir, warum es das Netzwerk so dringend braucht und was Begegnungsorte damit zu tun haben.
Naja, also einfach dieses, dass man halt sich gegenseitig sieht und miteinander spricht und eben merkt, wer wo gerade wie lang geht und wo es vielleicht Probleme gibt. Und es gibt auch in diesem Netzwerk große Sportvereine, die ganz viel Kinder- und Jugendarbeit macht und das eben, also dieses Miteinander reden, was ja auch das Projektname ist, dass das halt so wichtig ist, weil und dieses Informieren untereinander und dieses sich verstehen, einander verstehen und nicht irgendwie parallel in Parallelwelten irgendwas verfolgen und über den anderen irgendwie eine Meinung haben, ohne miteinander gesprochen zu haben. Und da unterstützt das Netzwerk. Also es gibt einfach diesen Raum und die Begegnungsorte. Also ein paar so eine Orte gibt es. Also es werden es gibt so Dorfhäuser, Dorfbegegnungsstätten, so Gemeindehäuser, wo verschiedene Sachen dann stattfinden, irgendwie Ortsteilsvertretung, Sportverein, irgendwie so ein paar Sachen. Aber es hat natürlich nicht jedes Dorf so etwas. Und diese typische Dorfkneipe gibt es auf jeden Fall nicht mehr. Das ist dann eher was in der Stadt schon zu suchen ist. Also da so rar ist. Und die Orte zu schaffen, also ich finde, manchmal braucht es gar nicht viel, weil man auch vorhandene Orte nutzen kann. Also dass man einfach sagt, es gibt bei gutem Wetter die Möglichkeit, sich draußen zu treffen. Oder ne, man kann sich an dem See treffen, man kann sich einen schönen Ort suchen. Es gibt die Feuerwehrhäuser, wo man sich treffen kann. Also es gibt schon Orte, aber irgendwer muss die auch bespielen oder diese Potenziale der Orte auch erkennen.
Ziel des Netzwerkes ist es, Herausforderungen des Ehrenamts gemeinsam zu meistern. Die über 50 Vereine, Initiativen und Kirchengemeinden im Amtsbereich stellen sowohl maßgeblich das Freizeitangebot als auch Versorgungsstrukturen und außerschulische Bildung bereit. Barbara und ihrem Team geht es neben den Vernetzungen der lokalen Vereine auch um Sichtbarkeit. In Podcasts stellen sich die Vereine daher mit ihrem Angebot und den Beteiligungsmöglichkeiten vor und treffen auf Menschen, die bisher noch keinen Kontakt zu ihnen hatten. Bei der Podcast-Produktion kam das Team außerdem auf die Idee von sogenannten Gesprächssalons.
Während wir die Podcast-Folgen aufgenommen haben, ist bei einer dieser Podcast-Folge die Idee entstanden für einen Gesprächssalon. Und bei dem Podcast, von dem ich spreche, hat sich nämlich die Bäckerin des Ortes, die auch ein Café hat und irgendwie so eine, ja, wie so ein Ort der Begegnung ist, so eine Institution im Ort, unterhalten mit dem Pastor, mit dem jungen Pastor, der neu hinzugekommen ist und sie ist schon ganz lange da, er ist ganz neu da, aber hinter ihm steht ja auch eine Institution und irgendwie kamen die so neben der Aufnahme miteinander ins Gespräch beim Kaffee trinken, davor, danach und da ging es so ganz schnell so um ganz, ja, so Lebensfragen irgendwie und was sehr berührend war und da haben wir gedacht, das fetzt ja, wie so unterschiedliche Berufe über irgendwie ähnliche Dinge miteinander reden aus ihrer Perspektive, haben gedacht, das fetzt ja. Und dann kam so die Idee, es geht eigentlich am Ende um Leib und Seele. Und dann war das wie so ein Arbeitstitel. Leib und Seele, was könnte man daraus machen? Wer könnte zu diesem Thema miteinander ins Gespräch kommen? Und das war dann unser dritter Gesprächssalon genau zu diesem Arbeitstitelthema. Das war am Ende dann eben die Bäckerin, eine Physiotherapeutin, eine Psychologin Genau, und ein Musiker. Und dann hatten wir noch zwei weitere, einmal Hoch und Heilig. Das war dann ein Pilot, ein Dachdecker, der Pastor und eine Traurednerin. Und das erste war Ankommen und Aufbrechen. Das war ein Lehrer, eine Mitarbeiterin in einem Hospiz, eine Hebamme und ein Busfahrer. Und es war total schön, weil es geht darum, dass die miteinander mit Hilfe einer Moderation ins Gespräch kommen über ihre Berufe, wie sind sie dazu gekommen. Und in den allermeisten Fällen nie geradlinig, sondern es gibt irgendwie eine Geschichte. Eine typische Frage am Anfang ist so, was wolltest du ursprünglich eigentlich mal werden als Kind? Und in den meisten Fällen passt das auch nicht mehr zusammen zu dem, was sie gemacht haben. Und es gibt viele berührende Momente, weil natürlich auch viele emotionale Sachen auf diesen Lebenswegen passieren. So.
Barbaras Projekt baut Schwellen ab und bringt Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern zusammen und informiert sie. Durch einen gemeinsamen Veranstaltungskalender und regelmäßige Netzwerktreffen bleiben alle Beteiligten up to date. Barbara hat noch weitere Tipps, wie die Pflege eines Projektnetzwerks gelingen kann.
Also ich finde es auf jeden Fall gut, sich Leute zu suchen, die motiviert sind und auch zu mischen. Also dass man versucht, möglichst nicht nur zugezogen zu sein oder nicht nur alt oder nicht nur jung. Also dass man versucht, so ein bisschen Leute, die sich auskennen, die vernetzt schon sind und vielleicht ja, Leute, die methodisch vielleicht mehr drauf haben. Also dass man versucht, durch direkte Ansprache sich erstmal zu finden und irgendwie rauszufinden, wer vielleicht Lust hat. Aber es braucht gar nicht so viel, das kann man auch beim ersten Treffen machen. Vielleicht, dass man da dann nochmal deutlich wirbt und dass man auch die Verwaltung auf jeden Fall mit reinholt und dass man eben dieses erste Treffen macht und nicht Themen schon festgelegt hat. Und so sagen wir, haben jetzt voll den Plan und macht mal mit Vereine, sondern dass man gemeinsam die Themen bearbeitet und irgendwie deutlich wird, was es für einen Mehrwert es hat für alle, das zu tun und nicht einfach oben aufzusatteln und zu sagen, das machen wir jetzt, weil wir das gut finden, sondern wir machen das gemeinsam, weil wir gemeinsam irgendwie mehr erreichen können.
Auch der Soziologe Andreas Willisch vom Thünen-Institut für Regionalentwicklung weiß um die Bedeutung von Netzwerken. Deshalb ist er seit 2011 Teil des Förderprogramms Neulandgewinner.
Wir beschäftigen uns mit dem Umbruch, mit der Transformation ländlicher Räume und unterstützen Menschen, die im ländlichen Raum die Gesellschaft verändern wollen. Die ländlichen Räume, entgegen allen Vorurteilen, haben sich, glaube ich, schon in den zurückliegenden 50 Jahren wahnsinnig verändert. Und wenn wir an die großen Themen Landnutzung, Klimawandel und so weiter denken, dann sind noch riesige Veränderungen vor uns. Und das wird heute schon und muss auch zukünftig von Leuten vor Ort gemacht werden, die Unterstützung brauchen. Und dafür sind wir da. Soziologie beschäftigt sich ja immer mit den Problemen in Gesellschaft. Man muss immer differenzieren und will immer eine Erklärung haben, welche Probleme haben Leute, warum haben sie die Probleme und wie kommen sie da raus. Wir sind aber häufig nicht die gleichen Leute, die sozusagen mit Power Gesellschaft gestalten wollen. Und das hat uns irgendwann interessiert. Wer sind eigentlich die, die vor Ort die Gesellschaft halten, die sich für Demokratie einsetzen, die Veränderungsprozesse anstoßen, die als Initiative für oder gegen Windkraft sind, für Solarenergie, gegen große Schweineställe aufstehen, die aber auch Beteiligungsprozesse, Zukunftswerkstätten vor Ort machen. Und das wollten wir als Soziologen wissen, deswegen haben wir uns sozusagen auf dieses Experiment mit der Robert-Bosch-Stiftung eingelassen und haben da wahnsinnig viele Erfahrungen gemacht, waren da selber Lernende, haben das bis heute eigentlich auch so beibehalten. Weil wir von Anfang an der Meinung waren, es gibt viele Leute im ländlichen Raum, die das tun, auch in Ostdeutschland. Aber wir kommen dahin, indem wir sie ermuntern, befähigen, sie mit anderen Leuten zusammenbringen. Was kriegen die im Grunde genommen? Also die Förderung aller zwei Jahre fördern wir Pi mal Daumen 20 Menschen, Neulandgewinnerinnen und Neulandgewinner. Und ihre Teams mit für zwei Jahre 50.000 Euro, einem sehr intensiven Begleitprogramm. Jedes Projekt, jede Neulandgewinnerin, jeder Neulandgewinner kriegt einen Mentor an seine Seite. Und wir als Programmbüro organisieren Werkstätten, interne Werkstätten, an denen es ist Pflicht, alle Neulandgewinnerinnen teilnehmen müssen. Und wir organisieren diese Sichtbarkeit dieser Leute. Wir knüpfen Kontakte zur Landespolitik, zur Bundespolitik. Wir machen das Landmagazin, wo wir die besten Geschichten aus diesem Kontext erzählen. Wir machen das Überlandfestival. einmal im Jahr in Görlitz und wir machen so kleine Open-Neuland-Festivals.
Andreas Willisch und die Neulandgewinner haben sich dem demokratischen Brückenbau im ländlichen Raum verschrieben. So können Netzwerke entstehen. Diese sind von großer Bedeutung, da sie effektive Kooperationen ermöglichen und die Grundlage für demokratische, transparente und akzeptierte politische Entscheidungen bilden.
Die Verbindung zwischen denjenigen Akteuren, die vor Ort Probleme sehen und Probleme bearbeiten wollen, die andere mitnehmen, die ein Angebot für andere machen, die offen sind in ihren Projektkonstellationen für Mitmachende. Das Ganze ist politisches Handeln. Und häufig sehen wir aber, dass es sozusagen zwischen denen, die auf dieser, sag mal, kommunalen Ebene politisch agieren, und da sind häufig auch Bürgermeister dabei, die sich bei uns bewerben, und denjenigen, die wir für die Politiker halten oder für die Politik, da gibt es eine konstruierte Differenz dazwischen. Und wir versuchen, diese Differenz aufzulösen. Weil eigentlich tun die alle das Gleiche. Die engagieren sich für die Gesellschaft, die wollen, dass es besser wird, dass es demokratischer wird oder demokratischer bleibt, dass Demokratie gestärkt wird, dass es neue Formate gibt der demokratischen Mitgestaltung, dass die Themen vor Ort angegangen werden, wenn wir jetzt an Klimawandel, aber auch wenn wir an die deutsche Vereinigung denken, sind ja viele Themen, die eigentlich nur vor Ort gestaltet werden können. Und deswegen ist es wichtig, denjenigen, die berufsmäßig Politik machen und denjenigen, die das aus Überzeugung und aus Engagement machen, zwischen den Brücken zu bauen. Das sind die Leute, Neulandgewinnerinnen sind sowas wie Seismografen dieser Problemwahrnehmung vor Ort. Und was Besseres kann Landespolitik, Bundespolitik eigentlich überhaupt nicht passieren, als denen zuzuhören und zu gucken, was sehen die für Probleme, wie gehen sie an, welche Unterstützung brauchen die und wie kann da sozusagen so ein Austausch miteinander entstehen.
Die letzten Landtagswahlen in Bayern und Hessen machten es noch einmal mehr deutlich. Rechtspopulistische Parteien wie die AfD haben in den vergangenen Jahren in Deutschland an Einfluss gewonnen. Netzwerke sind in dieser Situation entscheidend, um demokratische Werte zu verteidigen und den Dialog zwischen verschiedenen politischen Strömungen aufrechtzuerhalten. Sie bieten eine Plattform für den Austausch und die Suche nach gemeinsamen Lösungen, um Extremismus und soziale Spannungen entgegenzuwirken. Andreas betont, warum es gerade jetzt wichtig ist, vorbereitet zu sein und starke demokratische Allianzen zu bilden.
Also wir haben nach den letzten Wahlen und eigentlich auch schon mal in den 90er Jahren in Mecklenburg-Vorpommern die Erfahrung gemacht, die haben nicht nur wir gemacht, sondern die hat eben vor allen Dingen auch etablierte Politik gemacht, dass sie immer total geflasht waren von irgendwelchen Wahlergebnissen. Die NPD ist in den 90er Jahren in den Landtag in Mecklenburg-Vorpommern eingezogen. Wir kennen die AfD-Ergebnisse von den letzten Landtagswahlen. Und immer gibt es danach so ein großes Unruhigsein. Jetzt müssen wir irgendwie schnell was tun. Und dieses Unruhigsein fängt jetzt schon an mit Blick auf die Wahlen im nächsten Jahr. Wir kriegen viele Anfragen, was kann man denn jetzt schnell noch tun? Und wir sagen immer, bitte tut nicht so viel Neues, sondern macht das, was es jetzt schon gibt, bitte weiter, weil das habt ihr ja mit einer Überzeugung angefangen zu tun. Ob ich jetzt an Miteinander reden denke, was unbedingt weitergeführt werden muss, oder Neulandgewinner, oder jetzt ist das große Allerland-Programm am Start. Tut das weiter mit dieser demokratischen Überzeugung, dass Demokratie und Zusammenhalt gestärkt werden muss. Und lasst euch da auch nicht kirre machen, dass da auch mal die Falschen irgendwie dabei sein können. Und fangt frühzeitig an, jetzt sozusagen euch miteinander in Verbindung zu setzen, Allianzen zu schmieden, um eben genau diese Überraschtheit, um vorbereitet zu sein für nächstes Jahr, vorbereitet zu sein, wenn in den Kommunen Kräfte die Oberhand gewinnen, die eben genau diesen Projekten das Geld streichen wollen.
Das Förderprogramm Neulandgewinner trägt dazu bei, die Umsetzung von Initiativen zu unterstützen, den Wissensaustausch zu fördern und die Reichweite politischer Bildungsarbeit zu erweitern. Es ermöglicht es Akteuren, sich zu vernetzen, Best Practices auszutauschen und gemeinsam an der Stärkung der demokratischen Partizipation zu arbeiten. Andreas berichtet, wie sie dabei vorgehen.
Was wir als Programmbüro für die Vernetzung tun, ist, die Leute von Anfang an in die Pflicht zu nehmen und zu sagen, Vernetzung ist total wichtig. Wir wissen, ihr habt immer irre viel zu tun. Und woanders hinzufahren und Erfahrung zu machen, wie andere das machen, ist immer das, was bei all der Arbeit eigentlich hinten runterfällt. Deswegen nehmen wir die wirklich in die Pflicht und sagen, wenn ihr gefördert werdet als Neulandgewinner, müsst ihr das aber auch tun. Es gibt immer ein großes Stöhnen in der Zeit, das zu tun, zu Werkstätten zu kommen, an andere Orte zu fahren. Aber wir haben hinterher immer die Erfahrung und die Rückmeldung, es ist gut, es da mal rauszukommen. Wir stellen die Ressourcen bereit. Also es gibt immer Reisekosten, die wir übernehmen. Für alle Veranstaltungen, die wir machen, übernehmen wir immer die Reisekosten. Versuchen das auch immer bei den Förderern mit durchzusetzen, dass das sozusagen zentral ist. Dann geht es wieder um die Offenheit. Wie stellen wir uns als Programmbüro hin, als die alles schon mal gemacht haben und besser wissen? Oder sind es die Themen, die Leute mitbringen? Das müssen immer die Themen sein, die Leute mitbringen. Vernetzung braucht Zeit, die man investieren muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Vernetzung braucht Offenheit für Erfahrung anderer. Und dann kann man aber ganz großartige Erfahrungen machen, weil diese Form von Innovation, die ja alle machen, ob das in das Kühlhaus ist oder ob das im Moortheater in Mecklenburg-Vorpommern ist, das sind ja immer so Unikate. Irgendwas ist so was ganz Besonderes, von dem man sich nicht vorstellen kann, dass es an einem anderen Ort auch funktioniert. Aber nur wenn man da hingeht und sich mit den Leuten unterhält, kann man sozusagen mitnehmen, kann man etwas mitnehmen für seine eigene Arbeit.
Habt ihr schon mal von der Dorfbewegung gehört? Grit Körmer ist Regionalmanagerin und erklärt, wie die Dorfbewegung Brandenburg ein Netzwerk lebendiger Dörfer aufbaut. Das machen sie, um der Brandenburger Provinz zwischen Prignitz und Lausitz eine kraftvolle gemeinsame Stimme zu geben. Grit erklärt mir, wieso die einzelnen Dörfer mehr in den Austausch gehen müssen.
Tatsächlich sind wir inspiriert von unseren europäischen Partnern, weil es dort nämlich in Schweden und in Finnland gibt es schon, glaube ich, seit 30, 40 Jahren Dorfbewegungen und eigentlich in ganz, ganz vielen Ländern Europas. Die treffen sich alle zwei oder drei Jahre zum Europäischen Ländlichen Parlament und die haben immer gewartet auf eine starke deutsche Stimme, die da kommt. Und es gibt so eine Lobbyvertretung in ganz Deutschland nicht. Und dann haben wir gesagt, so ein Haufen Verrückter, wir machen das jetzt, wir probieren das jetzt mal aus, ob wir das auch können. Und haben im Grunde genommen auch immer positives Feedback bekommen. Also es geht darum, die Interessen der Menschen aus den Dörfern zu bündeln und gemeinsam mit der Politik zu diskutieren. Also das, was heute auch schon angesprochen wurde mit den Gestaltern. Also, dass wir denen auch eine Stimme verleihen und dass nicht mehr jedes Dorf alleine für sich spricht, sondern dass wir wirklich eher auch als eine Art Lobby der ländlichen Räume auftreten, also der Menschen aus den ländlichen Räumen. Wir haben drei Säulen unseres Engagements. Die erste Säule, da geht es um Dialog und Kommunikation. Wir wollen, dass die Dörfer untereinander sich wieder stärker austauschen, dass sie sich aber auch mit Politik, politischen Gremien oder auch zu Themen austauschen und da einfach stärker ins Gespräch kommen, einfach um auch diese Meinungsbildungsprozesse, was wir ja hier auch ganz viel gehört haben, die wieder stärker zu befördern, dass sie auch mehr voneinander wissen. Die zweite Säule ist Bildung, also dass wir wirklich auch uns dafür einsetzen wollen, dass es Bildungsprogramme für Menschen aus Dörfern gibt, die auf Augenhöhe agieren, also quasi nicht von oben herab, hier, wir bringen euch was bei, sondern wo es wirklich darum geht, die vorhandene Expertise mit einzubeziehen und da sozusagen mit Expertenwissen noch anzudocken. Und die dritte Säule ist dann eben Interessenvertretung.
Grit betont, wie Netzwerke nicht nur Verbindungen schaffen, sondern auch Vertrauen zwischen den Akteuren fördern, was es ermöglicht, auf persönlicher Ebene miteinander zu kommunizieren.
Ich glaube, diese Netzwerke braucht es auch, weil die Netzwerke geben ja auch Vertrauen. Also man kennt sich, man kann auch auf einer anderen Ebene miteinander reden. Und ich glaube, dass es auch darum geht, dass wir alle miteinander Vertrauen zueinander haben und dass wir auch wieder dahin kommen, dass wir uns über Projekte, über Dialogformate auch wieder uns mit einer Meinung bilden. Also gerade wenn jetzt so viel Neues auf uns zukommt oder so viele neue Lösungen erarbeitet werden müssen, die liegen ja nicht auf der Hand, die müssen wir uns mühselig erarbeiten. Und da kommen wir nicht weiter, wenn wir eine Meinung vor uns hertragen. Also niemand. Über die gesamte Palette hinweg müssen wir alle lernen, wieder miteinander zu reden. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig. Also wir können auch niemanden ausschließen aus der Gesellschaft. Das geht nicht. Also wir müssen, gerade im ländlichen Raum ist es halt so, man kann sich nicht aus dem Weg gehen, sondern wir müssen alle irgendwie miteinander klarkommen. Und ich glaube, das ist ein Grundbedürfnis von Menschen auch. Dass sie einfach, wenn ich das Haus verlasse, dass ich dann nicht denke, oh Gott, ich muss die Straßenseite wechseln, sondern, und ich glaube, das sollte eine Grundmotivation vielleicht auch sein für uns alle, dass wir immer wieder versuchen, im Gespräch zu bleiben.
Im Mai 2023 hat die Dorfbewegung erstmals das Parlament der Dörfer umgesetzt. Das ist eine Art Gremium, mit dem die Dorfbewegung Brandenburg den Austausch zwischen den Dörfern und der Politik auf Landesebene fördert.
Das Parlament der Dörfer ist im Grunde genommen ein Dialogformat, wo im besten Fall aus vielen Regionen Brandenburgs Delegierte entsandt werden. Also da wird dann gesagt, diese 5 Leute, die fahren aus unserer Region zum Parlament der Dörfer und vertreten unsere Region dort. Wir bereiten das natürlich schon vor, über ein Jahr jetzt, wo wir auch die Themen herausarbeiten, gemeinsam mit den regionalen Dörfernetzwerken. Die treffen sich schon jetzt regelmäßig und legen dann die 5 Themen oder 4 oder 5 Themen fest, zu denen auf dem Parlament diskutiert werden soll. Und dann kommen die Delegierten dann zusammen und wir werden Experten einladen und wir werden natürlich auch die Landtagsabgeordneten einladen und dort einfach zu diesen Themen diskutieren und die Position der ländlichen Räume beziehungsweise der Dörfer dort mit auf den Weg geben. Also es wird auf jeden Fall sichergestellt, dass keine Partikularinteressen vertreten werden, sondern es geht wirklich um eine ganz breite Stimme, die da hörbar werden soll.
Wir können zusammenfassen. Zusammenarbeit ist der Schlüssel für eine funktionierende Gesellschaft. Netzwerke sind die Fäden, die die Menschen zusammenführen. Wenn wir diese Fäden knüpfen und pflegen, entsteht ein starkes soziales Gewebe, das Demokratie und politische Bildung langfristig trägt. Besonders in ländlichen Gebieten, in denen die Menschen räumlich voneinander getrennt sind, sind Netzwerke von großer Bedeutung. Diese stärken die Gemeinschaft vor Ort und ermöglichen den Zugang zu Ressourcen und Unterstützung. Die Beispiele von Barbara Manke, Andreas Willisch und Grit Körmer verdeutlichen, wie starke Allianzen lokale Initiativen und die Demokratie im ländlichen Raum fördern können. Beim Aufbau eines erfolgreichen Netzwerkes ist es entscheidend, klare Ziele zu setzen und relevante Akteure, Organisationen und Gruppen zu identifizieren. Die Pflege von Beziehungen innerhalb des Netzwerkes erfordert Zeit, Aufmerksamkeit und die Bereitschaft, sich in die Anliegen anderer einzufühlen. Ein großzügiger Austausch von Wissen und Ressourcen fördert das gegenseitige Vertrauen und das Wachstum des Netzwerkes. Gemeinsame Projekte, sei es in Form von Seminaren, Workshops oder Kampagnen, können Beziehungen vertiefen und die Zusammenarbeit stärken. Netzwerke entwickeln sich jedoch nicht über Nacht. Sie erfordern Geduld und Ausdauer, um dauerhaft erfolgreich zu sein. Ein starkes politisches Bildungsnetzwerk kann dazu beitragen, Wissen zu verbreiten, Ressourcen zu mobilisieren und politische Ziele zu erreichen. Ihr wollt noch mehr über Netzwerke in der politischen Bildung erfahren? Dann schaut doch einfach mal in den Shownotes vorbei. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.